SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Thema heute.
Mit Steffi Fitt zum Thema alternative Schulkonzepte. Die Zukunft der Schule, wie sieht die aus? Mehr Kreativität, mehr Freiheit, mehr Engagement. Das können wichtige Bestandteile der Schule der Zukunft sein. Aber wie sehen heute eigentlich alternative Schulkonzepte aus? Wichtig dort? Eigeninitiative, Kreativität und Nähe zur Natur, Gemeinschaft, Wertevermittlung. Ein Beispiel, die 1000 Schulen und Kitas in Deutschland, die nach dem Montessori-Prinzip arbeiten. Hilf mir, es selbst zu tun, die Grundidee. Die Kinder sollen lernen, selbstständig zu denken und zu handeln und dabei ihrem eigenen Lernbedürfnis folgen. Die Lehrer treten in den Hintergrund. SWR1-Reporterin Anne Kleinknecht war in der Montessori-Schule Emil in München.
Wir müssen 9135 geteilt durch 35 legen.
Das sind Tausender, die grauen. Das sind 10.000, das sind 100.000, das ist 1.000.000. Und jede Perle ist 1.000er.
Rechenunterricht an der Montessori-Schule Emil in Neubiberg bei München. Die beiden Viertklässler Ferdinand und Lucia hocken auf einem Teppich. Sie üben die Division mit bunten Holzperlen. Mit im Zimmer sitzen noch 24 weitere Kinder. Viele in der altersgemischten Grundschulklasse arbeiten zu zweit. Nur ab und zu unterstützen die beiden Lehrerinnen, die Schulbegleiterin oder die Praktikantin, erklärt Lehrerin Susanne Ewald.
In vielen Klassenräumen haben wir gar keine Tafel, weil wir eben keinen Frontalunterricht machen. Wir machen Einführungen mit den Kindern, dafür gehen wir meistens in den Nebenraum, wo wir bestimmte Themen einführen. Ansonsten arbeiten wir an der Schule viel mit Wochenplänen, wo das Kind praktisch einen individuellen Wochenplan für die Woche bekommt.
Im Gang vor dem Klassenzimmer üben zwei Drittklässlerinnen das sogenannte Wortartenhüpfen.
Oma? Oma ist hier ein Nomen, das schreibt man immer groß, deswegen ja, ist das schwarze Dreieck.
Kindgerechtes Lernmaterial in einer vorbereiteten Umgebung, selbstständiges Lernen, altersgemischte Klassen, all das gehört zu Maria Montessoris Bildungskonzept. Im Mittelpunkt stehen dabei die Bedürfnisse des einzelnen Kindes, erklärt die Grundschullehrerin Katja Hübner.
Sie hat das Kind als neugieriges, wissbegieriges Kind wahrgenommen, das lernen will, das ein Interesse an seiner Umwelt hat und das durch Entdecken, Ausprobieren und Greifen lernt und eben versucht, die Welt zu verstehen.
Zeitweise für Kritik gesorgt haben Montessoris Überlegungen zur sogenannten kosmischen Erziehung. Die Pädagogin vertrat die Idee, dass der Mensch eine große Einheit mit seiner Umgebung bildet. Auch Kinder hätten schon eine kosmische Aufgabe. Manchen Pädagogen gehen diese Überlegungen zu weit, sagt der Bildungsforscher Heiner Bartz. Er forscht an der Universität Düsseldorf.
Wo man dann sagt, ja, die sind doch teilweise fast religiös überhöht. Also sozusagen das Kind als kleinen Messias, als ein Wesen, das so ganz unverdorben und gleichsam eine heilige Qualität hat. Das Kind so zu sehen, das ist eine Überforderung auch von Kindern. Das ist so eine Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen, die man gelegentlich bei Kollegen findet.
An der Neubiberger Montessori-Schule versucht man, diese Überlegungen nicht allzu dogmatisch zu sehen. Sie spielen höchstens mal im Umwelt- oder Technikunterricht eine Rolle. 300 Schülerinnen und Schüler besuchen die Emil. Sie vereint Grund-, Mittel- und Fachoberschule unter einem Dach. Weil es an dieser Schule keine Noten gibt, müssen die Schüler ihre Abschlussprüfung an einer staatlichen Partnerschule machen. Dort schneiden die meisten überdurchschnittlich gut ab. Jedes Jahr werden in Deutschland 7 neue Montessori-Schulen gegründet. Häufig von Eltern, die sich von der Reformpädagogik mehr erwarten als von den Regelschulen, so wie diese Mutter.
Es ist schön, dass so individuell auf die Kinder eingegangen wird, dass jeder nach seinem Lernstand abgeholt wird und seinem Tempo lernen kann. Aber auch vor allem, dass die Gemeinschaft so gefördert wird, dass die Kinder viel aufeinander schauen.
In Bayern sind alle Montessori-Schulen in freier Trägerschaft und verlangen Schulgeld. In anderen Bundesländern nicht unbedingt. Und der Boom hält an. Viele Eltern erwarten mehr als Prüfungen und Leistungsdruck für ihre Kinder. Da sind die Montessori-Schulen ein willkommener Gegenentwurf.
Zur Reformpädagogik zählen auch die Landheimschulen, die es auch seit mehr als 100 Jahren gibt. Früher hießen sie Landerziehungsheime, ein Begriff, den der Reformpädagoge Hermann Lietz Ende des 19. Jahrhunderts geprägt hat. Auch aus Misstrauen gegenüber staatlichen Schulen mit der damals schwarzen Pädagogik. Schulen, die vor allem in der Natur mehr sein sollen als nur Lehranstalten, nämlich Lebensorte für Kinder. Auch das berühmte Internat Schloss Salem gehörte dazu. Ein gut gutes Dutzend Landheimschulen gibt es noch in Deutschland. Was bietet eine solche Schule heute? Ein Besuch im Landheim Ammersee westlich von München. SWR1-Reporterin Jeanne Rubner.
Normaler Geräuschpegel im Speisesaal des Landheims Ammersee, bis ein Lehrer die Klingel schwenkt. Ein Moment der Ruhe, bevor die Gespräche munter weitergehen. Um die 270 Kinder und Jugendliche essen gemeinsam mit ihren Lehrern. Das ist Pflicht hier. Hausaufgaben und Hobbys werden ebenfalls von der Schule organisiert. Michi aus der 10. Klasse.
Ich ruder zweimal die Woche auf dem See, was total klasse ist. Im Winter sind wir in der Halle, dafür haben wir auch extra Ergometer, machen dann an denen unser Training. Und ansonsten habe ich als handwerkliche Werkstatt noch Kochen einmal die Woche.
Praktisch für berufstätige Eltern, natürlich sofern sie sich das Landheim leisten können. Ein Monat kostet 1500 Euro, für das Internat muss man doppelt so viel ausgeben. Dafür gibt es rundum Betreuung und möglichst entspanntes Lernen.
Wir integrieren die Arbeits- und Lernphasen in den normalen Tagesablauf.
Rüdiger Häusler leitet die Stiftung, die das Landheim im kleinen Ort Schondorf am Ammersee betreibt. Er ist überzeugt von den pädagogischen Prinzipien der privaten Landheime, von kleinen Klassen etwa. Aber auch von der Vermittlung von Werten wie Verantwortung, Hilfsbereitschaft oder Gerechtigkeit. Wobei Ganztagsbetreuung, Wertebildung, Handwerk, das könnte ja auch eine staatliche Schule bieten.
Wenn man sich die Realität an staatlichen Schulen anguckt, dann sieht es natürlich noch etwas anders aus. Und da haben wir einfach mehr Freiheiten, die wir versuchen, systematisch zu nutzen.
Was bei den Landheimen besonders groß geschrieben wird, das ist die Gemeinschaft. Die Schülerinnen und Schüler sind nicht nur Teil einer Klasse und im Internat Teil eines Hauses, sondern es gibt für alle die sogenannten Mentorate. Gruppen von 8 bis 9 Jugendlichen und einem Lehrer oder einer Lehrerin, die sie betreuen, erklärt Häusler.
Jeder Lehrer bei uns ist auch Mentor, sitzt also mit am Mittagstisch, geht beispielsweise mit seiner Mentoratsgruppe auf eine Herbstwanderung am Anfang des Schuljahres.
Leonie ist Internatsschülerin in der 11. Klasse und sie findet das gut.
Ich persönlich mag gern dieses andere Verhältnis zu den Lehrern, dass mein Mathelehrer auch mein Ruderlehrer ist, weil die Lehrer sehen dich auch noch aus einem anderen Blickwinkel.
Diese andere Beziehung birgt aber auch Gefahren. Das haben die sexuellen Übergriffe an der Odenwaldschule gezeigt, die unter dem Deckmantel der Nähe geschahen. Jürgen Oelkers ist Erziehungswissenschaftler. Er hat lange an der Universität Zürich geforscht und über Reformpädagogik Bücher und Fachartikel veröffentlicht.
Ja, Erziehung ist ja nicht bloß Nähe. Also das ist auch so ein Irrtum. Erziehung ist immer auch Distanz. Man will ja etwas von den Kindern. Und da ist Nähe nicht unbedingt das, was dann gefragt ist, weil man dann ja gar keine Distanz mehr üben kann. Als generelles Erziehungsmittel ist das jedenfalls für den schulischen Bereich ungeeignet.
Vermutlich braucht man gerade in so einer Schule, die mehr bieten will als Unterricht, starke Persönlichkeiten, die vielseitig und integer sind. Wie der Schreinermeister Volker Schmidt, der hier arbeitet, weil er Kindern und Jugendlichen sein Handwerk beibringen will.
Sägen, hobeln, Kurvensägen, die Kanten bearbeiten mit Raspelfeile. So geht der Schritt für Schritt weiter.
Alle pädagogischen Mitarbeiter, betont Stiftungsleiter Rüdiger Häusler, brauchen ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis. Ohnehin würden sie streng ausgewählt. Für ihn zähle dabei vor allem, dass sie persönliche Leidenschaften mitbringen. Ebenso wie der Schreiner.
Eine Stimme, die in Sachen Bildung Gewicht hat, ist die von Olaf Axel Buro. Er gehört seit Jahren zu den Bildungsforschern, die eine zeitgemäße Schule fordern. Und das bedeutet, dass Schule in einer sich permanent verändernden Welt nicht bleiben kann, wie sie ist. Digitalisierung, Vernetzung, aktive Beteiligung, ein neues Bild des Lehrers und vieles mehr sind dringend nötig, damit Schule den Anforderungen der Zukunft gerecht werden kann, sagt er. SWR1-Moderatorin Steffi Stronzig hat mit ihm gesprochen.
Sie sprechen ja schon länger von einer Veränderung der Schule durch verschiedene Trends wie Digitalisierung, Individualisierung, neue Lernräume, Demokratisierung, Glücksorientierung. Welche Art von Schule steht für Sie am Ende dieses Prozesses?
Es ist eine Schule, die personalisiert ist, die mehr Freiheit bringt, die aber auch ansprechend gestaltet ist. Also die Schule wird zu einem lebendigen Ort, in dem Lernen und Gestalten eine neue Einheit eingehen, möchte ich mal sagen.
Wird das denn eine Schule sein, die die Schüler unter Tränen verlassen, weil sie gehen müssen?
Das hoffen wir. Also es gibt ja schon heute solche Beispiele, die Alemannenschule in Wutösching, Deutscher Schulpreis dieses Jahr. Das ist eine öffentliche Schule, eine ganz normale Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg, die in einem 12-jährigen Prozess das Lernen sozusagen quasi neu erfunden hat. Und in dieser Schule müssen Sie zum Beispiel die Schuhe ausziehen, da gehen Sie auf Hausschuhen. Das ist ein mit einem Farbkonzept Feng Shui-mäßig gestaltet. Und dort gibt es Flächen, wo die in Gruppen, in Teams projektartig arbeiten und wo die mit Hilfe von Kompetenzrastern in ihrem eigenen Tempo arbeiten. Ich war 2 Tage an dieser Schule und ich muss sagen, ich war total beeindruckt. Ich hätte nicht geglaubt, dass sowas funktioniert. Das heißt,
es klingt ja auch total gemütlich, ne?
Ja, das ist ein besonders engagiertes Kollegium, ein herausragender Schulleiter und die Schüler arbeiten da sehr viel stärker selbstständig und der Nachmittagsunterrichten, das heißt dann nicht Arbeitsgruppe, sondern das heißt Club. Da gehen Sie zum Beispiel in den Waldclub oder in den Bioclub und so. Schon allein diese kleine sprachliche Veränderung bringt ein anderes Feeling, möchte ich mal sagen.
In Ihrem neuen Buch, das Sie Future Fridays, warum wir das Schulfach Zukunft brauchen, genannt haben, fordern Sie eindringlich eine neue Lernkultur. Wohin muss aus Ihrer Sicht ganz schnell die Reise gehen?
Die Schule muss sich stärker zukunftsorientiert aufstellen. Die Hirnforschung sagt uns, 80% des Wissens, das nicht persönlich bedeutsam ist, haben Sie in 2 Jahren vergessen. Also es geht nicht um Stoffhuberei, sondern es geht um Freiräume, in denen man Kreativität entwickelt, Problemlösungen erdenkt und eben gemeinsam gestaltet. Die Kultusminister beschäftigen sich nur mit der Frage, wie man das Zentralabitur noch korrekter machen kann. Aber das ist nicht die Herausforderung der Zukunft.
Herr Buro, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Dass sich Schule verändern muss mit den Anforderungen der Gesellschaft und der Zeit, ist den meisten klar. Viel schwieriger ist es aber, diese Veränderungen in die Tat umzusetzen und dabei Lehrer, Schüler und Eltern mitzunehmen und zu überzeugen. Die Schule der Zukunft hat vielleicht gar keine Klassenräume mehr, so wie die Alemannenschule in Wutöschingen an der Schweizer Grenze. Früher eine Brennpunktschule, jetzt ist sie preisgekrönt und zeigt vielleicht einen Weg für andere Mutige. Stefan Ruppaner ist Schulleiter der Alemannenschule und zum wiederholten Mal hat er mit seiner Schule den Preis Schule des Jahres gewonnen. SWR1-Moderator Frank Jentscher hat mit ihm gesprochen.
Ihre Schule war vor Jahren noch eine sogenannte Brennpunktschule mit schwierigen Verhältnissen, schwierigen Schüler und Schülerinnen. Und irgendwann haben Sie dann gesagt, es muss sich etwas ändern. Was wollten Sie ändern und was ist dann passiert?
Also ganz genau war es, ich habe abends Fernsehen geschaut und da kam ein Film, in dem gezeigt wurde, dass Kinder im 8-Klässler selbstständig Material holen. Das war für mich fast nicht zu glauben. Ich habe weitergezappt, aber es kam kein Fußball und auch sonstiges nicht. So bin ich wieder in die Sendung reingekommen und es hat mir sehr zum Nachdenken gegeben. Ich konnte die Nacht nicht gut schlafen. Am nächsten Tag habe ich herausgefunden, was das für ein Film war. Das war der Film Treibhäuser der Zukunft. Den habe ich mir bestellt und habe mir den im Detail angeschaut und ja, da haben sie tatsächlich gezeigt, wie 8- und 9-Klässler selbstständig Material holen und ich habe es nach wie vor nicht geglaubt.
Was heißt Material holen?
Ja, die holen sich selber Material, die lernen selber, die sagen, wenn sie einen Test schreiben wollen. Und ich habe gedacht, nee, das geht nicht. Wenn man unsere 8-Klässler allein lässt, dann tobt das Chaos. Und ich musste es selber sehen an anderen Schulen. Es war damals die Bodenseeschule in Friedrichshafen, bei der ich nach mühsamen, vielen Telefonaten geschafft habe, einen Besuchstermin zu bekommen. Und dort habe ich es gesehen und habe ich gesagt, okay, wir machen was falsch. Und da haben wir unsere ganze Lernstruktur geändert.
Also Sie haben Ihren Unterricht an Ihrer Schule radikal verändert. Wohin?
Richtig. Also im Prinzip haben wir uns ein neues Leitbild gegeben und einer der Leitbildsätze ist, wir tun alles dafür, dass jeder von uns selbstständig lernen kann. Das heißt, wir haben das selbstständige Lernen in den Mittelpunkt gestellt und schauen eigentlich nur drauf, was muss ich machen, damit einer sich die Themen selber reinziehen kann. Das steht im Mittelpunkt und da hat sich dann doch mehr verändert, wie am Anfang gedacht.
Heißt was?
Also wir haben keine Klassenzimmer mehr, sondern wir haben nur noch verschiedene Lernräume, wir haben ein Lernatelier, wir haben die Marktplätze, das sind die kooperativen Lernbereiche, wir haben Inputräume, wir haben einen digitalen Lernraum, das ist unsere Lernplattform Dealer, wir haben Lernräume für die Freizeit und wir haben Lernräume für Clubunterricht, das sind die Nebenfächer.
Wie haben sich diese Änderungen auf die Schüler ausgewirkt?
Sie haben hervorragende Leistungen, wir sind in Vergleichsarbeiten, weit landesüberdurchschnittlich. Wir kommen sehr gute Resultate heraus. Das war eigentlich gar nicht beabsichtigt, also wir haben es nicht deswegen gemacht, aber das ist letztendlich jetzt das Resultat. Und wir haben viele sehr selbstbewusste Schüler und Kinder, die sich viele Gedanken machen, was will ich werden, was kann ich, was macht mir Spaß. Wie bin ich?
Wenn man frei lernt, besteht da nicht auch die Gefahr, dass man dann so ein Fach wie Mathe oder ein anderes Fach, in dem man vielleicht schlechter ist, dann links liegen lässt?
Ja, natürlich, die Gefahr besteht. Deswegen haben wir ja jede Woche eine Viertelstunde Coaching. Das heißt, jede Woche hat man ein Gespräch mit dem Lehrer. Und wenn das der Fall wäre, redet man dann eben nicht darüber, wie Bayern gespielt hat am Wochenende, sondern dann redet man darüber, was die Probleme in Mathematik sind.
Nach diesen Erfahrungen, die Sie gemacht haben an Ihrer Schule, was würden Sie sagen? Das Schulsystem in Deutschland muss sich radikal verändern?
Also das Schulsystem, so wie es jetzt ist, wird auf Dauer keine Chancen haben. Ich mache als Beispiel Digitalisierung. Wir sind komplett digitalisiert, wir sparen sehr viel Geld jedes Jahr. Ich kann nicht meine Gelder ausgeben, weil wir digital lernen. Und wenn das unser Ziel ist und wir aber Lehrer einstellen und denen die digitalen Geräte gar nicht zur Verfügung stellen, das wäre wie wenn eine Baufirma einen Baggerfahrer einstellt und sagt, den Bagger muss selber mitbringen. So geht jede Firma pleite und so gehen wir auch pleite.
Bei Ihnen gehen die Schüler gerne zur Schule. Es sind über 600. Und was ist mit den Lehrern? Sind die auch viel zufriedener?
Die Lehrer sind natürlich zufriedener. Also wir haben ja unterschiedliche Arbeitszeitmodelle auch. Bei uns kann man entweder nach Deputatsstunden wie gehabt arbeiten oder man hat ein Zeitstundenmodell. Da ist man 35 Zeitstunden anwesend an der Schule, hat natürlich seinen Computer, sein Tablet und alles zur Verfügung gestellt, seinen Schreibtisch, seine Schränke. Bei uns bekommt man einen Arbeitsplatz an der Schule. Das schafft natürlich schon eine große Zufriedenheit.
Wir schauen natürlich immer wieder gerne auf solche Leuchttürme, wie Ihre Schule einer ist, aber wir bräuchten natürlich viel mehr davon. Wie können wir das hinbekommen, dass viel mehr Schüler von Ihren Ansätzen profitieren?
Einfach machen, weil wir sind keine Leuchtturmschule, die irgendwelche besonderen Bedingungen hat. Wir haben gleich gute und schlechte Bedingungen wie alle anderen Schulen auch. Das, was wir machen, kann jeder machen.
Das macht wirklich Hoffnung. Stefan Rupana, Schulleiter der Alemannenschule in Wutöschingen, an der Schweizer Grenze, mehrfach ausgezeichnet zur Schule des Jahres.
Thema heute. Immer von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.